Die heutige Predigt wird Richter Kapitel 3 beinhalten. Friedhelm Weiken wird das Wort an uns richten. Das Thema heißt drei unterschiedliche Richter. Ich möchte dieses Bibelwort lesen. Richter 3. Und zwar ab Vers 1. Das sind die Nationen, die der Herr bleiben ließ, um durch sie Israel zu prüfen. Alle jene, die all die Kriege um Kanaan nicht kannten. Nur damit er die Generationen der Söhne Israel erkenne, indem er sie den Krieg lehrte, und zwar nur die Kriege von damals, die sie nicht kannten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter, die das Gebirge Libanon bewohnten, vom Berg Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und die Söhne Israels wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Hethitern und den Amoritern und den Perisitern und den Hevitern und den Jebusitern. Und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne und dienten ihren Göttern. Und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und sie dienten dem Baalim und den Ascherim. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Söhne Israel dienten dem Kushan Rishathaim 8 Jahre. Und die Söhne Israel schrien zum Herrn um Hilfe. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter erstehen, der rettete sie, Othniel, den Sohn des Kenas, den Bruder Kalebs, der jünger war als er. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel und er zog aus zum Kampf und der Herr gab Kushan Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand und seine Hand wurde stark über Kushan Rishathaim und das Land hatte 40 Jahre Ruhe und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er sammelte die Söhne Ammon und Amalek um sich, zog hin und schlug Israel, und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Söhne Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe, und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen, Ehud, den Sohn des Gera, einen Benjaminiter, einen Mann, der Linkshänder war, und die Söhne Israel sandten durch seine Hand ihren Tribut an Eglon, den König von Moab. Und Ehud machte sich ein Schwert, das 2 Schneiden hatte, 1 Elle seine Länge. Das gürtete er unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Und er überreichte Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon war aber ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er mit der Überreichung des Tributs fertig war, da entließ er das Volk, das den Tribut getragen hatte. Er selbst aber kehrte bei den Götterbildern, die bei Gilgal sind, um und sagte, ein geheimes Wort habe ich an dich, o König. Und er sprach, still. Da gingen alle, die bei ihm standen, von ihm hinaus. Und Ehud kam zu ihm herein, und als er gerade in dem kühlen Obergemach saß, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sagte, ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand auf vom Sitz. Da streckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge, und das Fett schloss sich um die Klinge. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch heraus, und es fuhr hinaus zwischen den Beinen. Und Ehud ging in die Vorhalle hinaus, aber die Tür des Obergemachs hatte er hinter sich verschlossen und verriegelt. Als er hinausgegangen war, kamen seine Knechte und sahen, und siehe, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Da sagten sie, er bedeckt gewiss nur seine Füße in der kühlen Kammer. Und sie warteten übermäßig lange. Aber siehe, er öffnete die Tür des Obergemachs nicht. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf, und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Ehud aber war entkommen, während sie zögerten. Er war über die Götterbilder hinausgelangt und entkam nach Saira. Und es geschah, sobald er heimgekommen war, stieß er ins Horn auf dem Gebirge Ephraim, und die Söhne Israel zogen mit ihm vom Gebirge hinab und er ihnen voran. Und er sagte zu ihnen, jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. So zogen sie hinab ihm nach und nahmen den Moabitern die Furten des Jordan und ließen niemanden hinübergehen. Und sie schlugen Moab in dieser Zeit an die 10.000 Mann, alles kräftige und kriegstüchtige Männer. Nicht einer entkam. So musste sich Moab an jenem Tag unter die Hand Israels beugen, und das Land hatte 80 Jahre Ruhe. Nach ihm war Shamgar, der Sohn Anats, und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Viehtreiberstock, und auch er rettete Israel. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Am Anfang zuerst eine Frage, die jeder sich selbst vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen kann. Denkst du, dass du zu unbedeutend, zu schwach bist, dass Gott dich sicher nicht gebrauchen kann? Im weiteren Verlauf der Predigt mehr dazu. In Richter 3, danke Kurt fürs Vorlesen, begegnen uns drei ganz unterschiedliche Richter. Im ersten Abschnitt, Verse 1 bis 6, lesen wir oder hörten wir in Vers 1, dass der Herr gottlose Nationen übrig ließ, um durch sie die zweite Generation des Volkes Israel zu prüfen. Was sollten sie lernen? Sie sollten lernen, dass der Sieg allein von Gott kommt und sie selbst nur siegreich sein konnten, wenn sie in Abhängigkeit von ihm im Gehorsam lebten. Doch was hörten wir? Mit großem Unverständnis, die Söhne und Töchter des Volkes Israel vermischten sich durch Heirat mit den heidnischen Völkern und dienten tatsächlich sogar deren Göttern. Unglaublich, unfassbar. Eigentlich hätte doch Israel trotz seines Ungehorsams ein Zeugnis für die in Kanaan ansässigen Heidenvölker sein sollen und versuchen sollen, sie für den Glauben an den allein wahren und einzigen Gott zu gewinnen. Doch auch hier versagten sie. Wie hätte sich die Geschichte Israels anders gestalten können, wenn sie die Kanaaniter für den Herrn gewonnen hätten? So aber gewannen die Kanaaniter die Israeliten für Baal. Wie tragisch! In den Versen 7 bis 11 begegnet uns zum ersten Mal Othniel als Richter. Diese Verse wiederholen sich im Buch der Richter immer wieder. Dieses Schema begegnet uns hier zum ersten Mal. Das Volk wendet sich ab vom Herrn zum Götzendienst. Der Herr gibt die Israeliten in die Hand der heidnischen Völker. Das Volk schreit zum Herrn um Hilfe und er hilft ihm tatsächlich, indem er einen Retter erweckt in Form eines Richters. In diesem Fall war es Othniel. In Richter 3 begegnen uns drei völlig unterschiedliche Männer, die der Herr für sein Volk zum Segen gebraucht, nämlich Othniel, Ehud und Shamgar. Othniel steht für Kraft, Ehud für entschlossenes Handeln und Strategie und Shamgar für Mut. Weiter im Text, in Vers 8, lesen wir, dass Gott zornig wurde und sein Volk in die Hände Kuschans gab, was nicht verwundert. Interessant ist es, dass er nun Israel demütigte, indem er, also der Herr, heidnische Völker gebrauchte, um sein eigenes Volk zu erziehen. Da Israel handelte wie die Heiden, behandelte der Herr sie auch wie Heiden. Charles Spurgeon sagte, dass Gott seinem Volk niemals erlauben würde, erfolgreich zu sündigen. Die Sünde wird sein Volk entweder zerstören oder die strafende Hand Gottes herbeirufen. Wenn die Geschichte Israels die heutige Gemeinde etwas lehrt, also uns, dann ist es die Lektion, dass Gerechtigkeit eine Nation erhöht, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Israel brauchte 8 lange Jahre, um zum Herrn um Hilfe zu schreien. Wie lange brauchst du, brauche ich, wenn wir abgeirrt sind, zum Herrn zu schreien? Wir lesen im Text nichts davon, dass das Volk Buße tat von seinen Sünden, umkehrte, sondern lediglich, dass es zu Gott um Hilfe schrie. Und was tat der Herr? In seiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit gab er dem Volk Othniel als Befreier. Woher kennen wir Othniel? Wir lesen von ihm in Josua 15, 16 und 17 und in Richter 1, 12 folgende. Das hatten wir beim letzten Mal. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Othniel war ein mutiger Mann mit militärischen Fähigkeiten. Allerdings konnte auch er nur ein Werkzeug Gottes sein, weil der Geist des Herrn über ihn kam, nicht aufgrund seines guten Charakters oder seiner frommen Herkunft. 40 Jahre wirkte dieser begnadete Mann und das Volk hatte 40 Jahre Freiheit. Nach dem Tode Othniels fiel das Volk direkt wieder vom Herrn ab. das ist kaum nachzuvollziehen. Vielmehr sollte man doch davon ausgehen können, dass der gute Einfluss eines Richters, eben hier Othniel, eine bleibende Veränderung im geistlichen Leben des Volkes hinterlassen hätte. Aber das war leider nicht der Fall. Ein Richter konnte die Szene gar nicht schnell wieder verlassen, wie das Volk wieder zur Anbetung Baals zurückkehrte und den Herrn im Stich ließ. Keine Dankbarkeit gegenüber dem Gott, der sie erwählt, aus Ägypten befreit, in der Wüste bewahrt und versorgt, in zahlreichen Schlachten Kanaans den Sieg geschenkt und immer treu begleitet hat. Das soll keine Entschuldigung sein, aber vielleicht hätte ja die ältere Generation die ganz wichtige Aufgabe gehabt und versäumt, die nächste Generation in der Furcht des Herrn zu unterweisen. Der nächste Richter begegnet uns in den Versen 12 bis 30. Was fällt in Vers 12 auf? Dort heißt es: Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Es war demnach kein geschichtlicher Zufall, sondern die strafende Hand Gottes, die Eglon gegen Israel stark machte. Eglon war der König von Moab und er gewann die Ammoniter und Amalekiter für sich, um Israel zu besiegen und 18 lange Jahre zu unterdrücken. Ist uns bewusst, dass gerade diese Völker nicht nur Nachbarn, sondern sogar Verwandte der Israeliten waren? Lot, der Neffe von Abraham, war der Vorfahr von Moab und Ammon. Das kann man 1. Mose 19, 30 bis 38 nachlesen. Esau, der Bruder von Jakob, war der Vorfahr von Amalek. 1. Mose 36, 12 und 16, 5. Mose 25, 17 und 19. Endlich, nach 18 Jahren Unterdrückung, schrie das Volk zum Herrn um Hilfe. Und erneut verschließt der Herr seine Ohren nicht, was völlig verständlich und für mich logischer gewesen wäre, sondern er erweckte Ehud als Retter. Das hörten wir in Vers 15. Ehud war behindert, denn im Urtext steht eigentlich, dass er an der rechten Hand beschränkt, behindert war. Als Angehöriger des Stammes Benjamin war das schon eine Situation mit einer gewissen Ironie, denn Benjamin bedeutet Sohn meiner rechten Hand. Linkshänder zu sein, in diesem Stamm gerade zu dieser Zeit, galt als körperlicher Mangel. Bist du, bin ich eigentlich normal? Kann jemand hier im Raum von sich sagen, dass er oder sie völlig normal ist? Nein, durch die Sünde ist keiner von uns normal. Wir sind im eigentlichen Sinne abnormal, hat Benedikt Peters geschrieben. Wir lesen nichts darüber, dass Ehud wegen seiner Behinderung haderte und Gott gebrauchte genau ihn als Werkzeug in seiner Hand. Hadern wir mit unseren körperlichen oder auch geistigen Mängeln und Einschränkungen? Hätte ich lieber so einen schönen Bart wie Friedhelm? Würde ich lieber auch so Gitarre spielen können wie Frank oder singen können wie Sophie Dürksen es kann? Oder missionarisch so großartig wirken dürfen wie Erwin und Irene? Beneide ich sie? So käme ich nicht weiter. Wenn wir uns allerdings dagegen so akzeptieren, wie wir geschaffen sind, so hat der Herr auch für uns Aufgaben, die genau auf dich, auf mich zugeschnitten sind. Machen wir es doch wie Ehud, der sich bildlich gesprochen auf seinen Gott geworfen hat. Wenn du dich aber für das Hadern entscheidest, so wird dich der Herr nie gebrauchen können und du bleibst nutzlos. In diesem Zusammenhang möchte ich an die sehr bewegende Lebensgeschichte von Joni Erickson erinnern. Einige von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Als junges Mädchen wurde sie durch einen tragischen Badeunfall querschnittsgelähmt. Jahrelang konnte sie sich mit dieser Tatsache nicht abfinden, dass sie nie mehr ihre Arme, ihre Beine gebrauchen könnte. Der Herr arbeitete an ihr und sie fing an, die Fähigkeiten weiterzuentwickeln, die sie noch besaß. Und Gott gebrauchte sie auf beeindruckende Weise als Ermutigung für andere. Als Joni sich selbst akzeptierte, wie sie war, konnte der Herr sie gebrauchen, um vielen Menschen seine Gnade und Liebe mitzuteilen. Gehen wir zurück zu Ehud. In Vers 16 lesen wir, dass er sich ein zweischneidiges Schwert machte. Woran denken wir da vermutlich sofort? An Hebräer 4,12, wo es heißt, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Was sind unsere Waffen, in Anführungsstrichen, mit denen wir heute als Nachfolger Jesu kämpfen? Es sind unser Glaube und das Gebet. Und natürlich das Wort Gottes. Unser Glaube wird durch das Wort Gottes genährt. Wenn wir permanent mit dem Wort Gottes leben und arbeiten, wird unser Glaube ernährt, gestärkt und vergrößert. Es ist traurig, wenn eine gläubige Person seit zig Jahren mit Christus lebt und vielleicht noch nie die ganze Bibel gelesen hat. Hast du die Liebesbriefe, die du vielleicht in jungen Jahren bekommen hast, auch nur teilweise gelesen? Dwight Moody betete immer wieder: Herr, mehre meinen Glauben, bis er auf Römer 10,17 stieß, wo es heißt: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Da verstand Moody, dass er durch das Lesen im Worte Gottes lernen und sein Glaube wachsen würde. Gottvertrauen heißt handeln aufgrund eines Wortes Gottes. Das ist lebendiger Glaube. Auch wenn die ganze Welt sagen würde, dass das Torheit wäre. Ehud handelte entschlossen und zielgerichtet. Es fällt auf, dass Ehud nach seiner Tat, nachdem er Eglon erstochen hat, nicht hektisch den Ort verließ. Ich möchte das nochmal lesen. Danach, Vers 23, ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Türe des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Ganz interessant. Er hat also ruhig und besonnen gehandelt. In Jesaja 28, 16 heißt es: Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Nachdem Ehud entkommen war, blies er in ein Schofarhorn und sammelte Männer um sich, um mit ihnen die Moabiter zu besiegen. Er war sich ganz sicher, dass er Gottes Kampf kämpfte, denn in Vers 28 sagte er zu den Männern, dass der Herr die Moabiter in ihre Hand gegeben hätte. Bei seinem ganzen Vorgehen beweist Ehud Glauben und strategische Weisheit, indem er die Furten des Jordan besetzen ließ. Er überließ nichts dem Zufall, denn das war ein verwundbarer Ort für den Feind, weil sie dort durch einen Engpass mussten. Genau an diesem Ort wurden die Moabiter nun völlig besiegt. Danach hatte das Volk Israel 80 Jahre Ruhe. Das ist die längste Friedenszeit, die Israel zur Zeit der Richter erlebt hat. Bewirkt durch einen behinderten Menschen, der im Glauben entschlossen, mutig und strategisch weise handelte. Kommen wir am Schluss noch von Kapitel 3 zu Shamgar. Ein einziger Vers in der Bibel berichtet über ihn. Sein Name war nicht hebräisch. Der Name seines Vaters war Anat. So hieß der kananaitische Gott der Geschlechtlichkeit und des Krieges. Das lässt darauf schließen, dass sich seine Eltern ganz dem Heidentum Kanaans zugewandt hatten. Welchen Beruf hatte Shamgar? Er war vermutlich ein Bauer, denn wir lesen, dass seine Waffe, Gurt hat eine andere Übersetzung, bei mir steht Rinderstachel, war, aber es geht um dasselbe Gerät. Das war ein langer Stab, der an einem Ende eine eiserne Stachel hatte und am anderen eine kleine spatenartige Klinge, die man zum Säubern eines Pfluges benutzte. Außerdem diente dieses Werkzeug zum Antreiben der Ochsen, die man vor den Pflug spannte. Shamgar muss Geschick und unglaublichen Mut besessen haben, wie sonst hätte er 600 Feinde damit erschlagen können. Wir lesen übrigens nichts davon, dass sich Shamgar beklagte, dass er weder ein Schwert noch einen Speer besaß. Er setzte das, was er hatte, für den Herrn ein. Und dieser gebrauchte es. In Richter 3 sind uns drei grundverschiedene Typen begegnet, die der Herr alle gebrauchte. Er will auch dich und mich in den Dienst nehmen. Gebraucht er dabei Menschen, die ihre Kraft aus sich selbst beziehen? Nein. Merken wir uns das. Schlagen wir noch kurz Jesaja 40, 29 bis 31 auf. Dort heißt es, er, der Herr, gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ist noch wunderschön, im Originaltext sagt Vers 31, die auf den Herrn harren, tauschen ihre Kraft aus. Ich finde das wunderschön. Der Herr möchte, dass wir zu ihm kommen und unsere Schwäche gegen seine Stärke eintauschen. So verschieden die ersten drei Richter auch waren, eine Gemeinsamkeit sticht heraus. Sie nahmen Gott beim Wort, vertrauten ihm und traten dem Feind mutig entgegen. Für unseren Herrn sind deine Schwächen kein Problem. Der große China-Missionar Hudson Taylor sagte einmal, Gott wählte mich aus, weil ich schwach genug war. Gott delegiert seine Arbeit nicht an große Komitees. Er erzieht Menschen dazu, ganz klein und still zu sein. Und dann gebraucht er sie. Was können wir aus dem heutigen Text mitnehmen? Erstens, Unglaube und Ungehorsam führen immer, immer in die Knechtschaft. Zweitens, Gott liebt Individualität, Vielfalt, nicht wie es heute definiert wird, keine Uniformität. Er kann jeden von uns gebrauchen, mit all seinen Ecken, Kanten und Schwächen. Das sehen wir deutlich an Othniel, Ehud und Shamgar, die in Persönlichkeit und Dienst kaum unterschiedlicher hätten sein können. Drittens, auch wir müssen immer wieder unseren strategischen Posten übernehmen und dieser heißt Gebet und Wort Gottes. Diese Position müssen wir besetzen, sonst werden wir nicht siegreich sein. Viertens, warum gibt es noch so viele Schwachpunkte in unserem Leben, wie unsere sündige Natur, die uns leider noch anklebt, Probleme, körperliche Schwierigkeiten, Einschränkungen oder andere Hindernisse? Ein Teilaspekt davon ist sicher, dass der Herr uns lehren will, geistlich zu kämpfen, ihm zu vertrauen und ganz treu und gehorsam mit ihm zu leben. Lernen wir von diesen drei Richtern und hadern nicht mit unseren Problemen, Schwierigkeiten, Hindernissen, die da sind, sondern folgen unserem Herrn treu nach. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für die drei Beispiele, von denen wir gehört haben, Othniel, Ehud und Shamgar. Ja, auch ich bin ein Mensch, der hadert mit manchen Dingen. Verzeih, Herr, du hast uns so ausgestattet, wie wir sind, mit unseren Schwächen und Stärken, und wir sollen sie dir zur Verfügung stellen. Du machst es gut, du gebrauchst sie zu deiner Ehre. Und ich bitte dich, dass wir das verstehen und auch in unser tägliches Leben mitnehmen und umsetzen. Danke, Herr, dass du ein gnädiger, wunderbarer Gott bist. Amen.